Fertig?
Ich denke schon. Wenn ich euch Pech gehabt, dann muss ich improvisieren. Das ist ja meine Stärke.
Na denn.
Zum Grünen Engelturm. Ein Buchpodcast aus Ostenart. Mit Kaya und Sabrina.
Hallo Kaya.
Hallo Sabrina.
Kapitel 20, 1000 Stufen.
Ja, ich habe mir über den Kapiteltitel Gedanken gemacht und tatsächlich irgendwie nur einen Punkt gefunden. Aber da können wir dann am Ende nochmal drüber sprechen, glaube ich, oder?
Ich kann ein bisschen philosophisch werden, also kriege ich auch hin.
Ja, okay, gut. Philosophiestunde mit Sabrina heute. Herzlich willkommen. Ihr Lieben, kurze Ansage. Wir hatten es ja schon mehrfach angedeutet, dieses hier jetzt ist die letzte Episode, bevor wir eine noch nicht genau definierte längere Pause machen werden. Weil ich so ein bisschen in der Weltgeschichte herumgondeln werde. Das heißt für euch, diese Episode erscheint, ich glaube, irgendwo um den 20. Februar. Und 21. im März, ja. Und im März wird es leider Gottes keine neue Episode von uns geben. Wir hören uns dann im April wieder. Und dann auch gleich mit zwei Kapiteln haben wir gerade beschlossen. Sabrina sagte ja, sie hätte dann ja jetzt ganz viel Zeit. Und beim nächsten Mal also zwei Kapitel. Haben wir das schon mal geklärt, ja? Mhm. So, und jetzt 1000 Stufen. So, Kapitel 20. Wir treffen Binabik, Kantaka und Sludik wieder. Die haben wir das letzte Mal getroffen in dem Kapitel. Ich habe es mir aufgeschrieben. Kapitel 16, die Heimatlosen, das war Episode 13. Ihr ja. Erinnert euch, als wir in diesem Kampf, als die Bucken da aus dem Boden gestampft sind bei Skodis Kloster. Da ist ja unsere Gruppe mit Simon auseinandergebrochen. Simon, von dem werden wir ja gleich auch noch einiges hören. Aber jetzt sind wir erstmal bei Sludik, Binabik und Kantaka.
So richtig habe ich jetzt immer noch nicht begriffen, was mit Kantaka eigentlich los ist. Die weigert sich irgendwie... Ja, nach Simon zu suchen aber oder auch weiterzugehen, also ganz schlau bin ich da nicht draus geworden.
Nee, sie weigert sich nicht nach Simon zu suchen, also so wie ich das verstanden habe, formulieren wir es mal so, sondern sie weigert sich, zurück zum Kloster zu gehen. Ich glaube nämlich, dass Binabik und Sludik hoffen, dass sie da Simons Spur aufnehmen kann. Wobei das auch ein bisschen schwierig ist, weil der ist ja auf seinem, ach nee, der ist nicht auf seinem Pferd weg, ne?
Anfangs schon.
Stimmt, der ist ja gegen den Baum geprallt und dann haben die haben ja das Pferd wiedergefunden. Deswegen würde ich sagen, ist es sowieso ein bisschen schwierig, weil, ja. Jedenfalls, lange Rede, kurzer Sinn. Binabik und Sludik suchen nach Simon. Wir erinnern uns, Simon ist ja mit dem Pferd, das durchgegangen ist, gegen irgendeinen Baum geprallt und dann bewusstlos liegen geblieben. In der Zeit hat er ja mehrere... Ich nenne es jetzt mal Visionen gehabt. Und wie wir später auch noch lesen werden, ist das etwas, bei dem auch Simon nicht genau weiß, wie lange er da jetzt gelegen hat. Und das führt halt dazu, also sowohl, dass er bewusstlos war, als auch, dass Kantaka sich halt irgendwie weigert, zu diesem wirklich gruseligen Kloster zurückzugehen, führt halt dazu, dass die sich anscheinend irgendwie verpassen.
Ja, ganz so weit weg können sie ja nicht gewesen sein, weil in seinem Dämmerzustand hat Simon sie ja gehört, weil sie haben ja auch nach ihm gerufen. Aber da konnte er ihnen ja nicht antworten.
Ja, genau.
Nichtsdestotrotz geht sie trotzdem zum Kloster zurück, wo Sludik diesmal ein paar Minuspunkte einsammelt, weil er sich irgendwie darüber freut, dass quasi dort alle gestorben sind. Wo ich mir denke, ja, da können aber die Kinder nichts dafür. Also gerade die kleinsten von denen.
Das fand ich ja ein bisschen... Ja, ich fand da dann schon wieder erst nochmal ein Zitat sehr bemerkenswert. Das Kloster, noch vor kurzem Schauplatz wilden Grauens, hatte sich in ein stilles, schneebedecktes Grabmal verwandelt. Und ja, Binabik insistiert da sehr energisch, so nach dem Motto, ja, die Kinder, aber die können nichts dafür. Und außerdem kann man etwas, was mal ein bisschen verbogen ist, auch wieder richtig biegen. So im Sinne von, Binabik glaubt an das Gute im... Ja, Menschen vielleicht nicht, aber Lebewesen, also Troll, Mensch, Sithi, wie auch immer. Und Sludik und Binabik geraten da sowieso so ein bisschen aneinander.
Ja, weil Sludik ja mit Dorn, beziehungsweise es als ihre Aufgabe sieht, Dorn so schnellstmöglich zu Josor zu bringen und zum Stein des Abschieds zu kommen. Und das will ja Beanerbeg wiederum nicht, weil er versprochen hat, dass er auf Simon aufpasst. Und er will nicht schon wieder ein Versprechen brechen. Wobei, ja, da versucht er immerhin Sludig wieder einzulenken. Da ist er mal zur Abwechslung mal wieder ein bisschen vernünftiger und sagt, naja, irgendwo müssen wir einen Kompromiss finden. Muss ich ihm auch recht geben. Und sie einigen sich ja dann drauf, dass sie wenigstens, ich glaube, noch einen Tag und zwei Nächte weitersuchen, bevor es dann doch Richtung Stein des Abschieds geht.
Ja, die Diskussion entbrannt auch so ein bisschen daran, dass die beiden halt feststellen, na gut, wir haben Dorn und unser oberster Auftrag ist halt wirklich, dass wir Dorn zurückbringen, so blöd wie das auch ist. Und Ehre hin und Ehre her, dieser Auftrag ist halt, ja, so ein bisschen so nach, dass das Wohl von vielen wiegt schwerer als das Wohl von wenigen. Falsches Fandom, ja, aber, ne?
Das ist nicht immer meine Aufgabe?
Nein. Definitiv nicht. Wir haben hier keine, nicht so viele Aufgaben fest vergeben. Ja, aber das war's dann erstmal von den beiden, oder?
Ja.
Da, dass sie sich drauf einigen, wir warten jetzt noch. Und weil so nach dem Motto, Beanerbeg sagt dann auch, er hätte dann zumindest das Gefühl, sie hätten ausreichend lange nach Simon gesucht. Und er hätte nicht das Gefühl, dass er ihn so völlig kopflos da irgendwie im Stich gelassen hätte.
Genau, dafür geht es halt jetzt Richtung Süden zum Hochhorst und zwar zu Gutwulf, der gerade von Henkvist eingelassen wird, der immer noch irgendwie so mit einem irren Blick in der Gegend rumläuft.
Ja, der ist irgendwie also, nicht, keine Ahnung, was mit dem passiert ist, ob das nur in Anführungszeichen dieses Ereignis in Naglimund, das wir ja im Prolog gelesen haben, waren oder ob das noch irgendwas anderes ist, aber jedenfalls ist Henkvist jedenfalls, der war ja schon immer wirklich sonderlich. Aber von dem gruselt es mich auch.
Ja, also ich möchte ihn nicht in meinem Rücken haben.
Ich möchte ihn auch nicht vor meiner Nase haben.
Auch das nicht. Gutwulf ist jedenfalls gerade etwas außer Atem, weil er durfte gerade sämtliche Stufen im Engelsturm nach oben steigen. Mhm. Weil Elias ihn dort sprechen möchte. Da waren wir auch schon lange nicht mehr.
Wo, auf dem Grünengelturm?
Ja.
Oder generell bei Elias? Oder auf dem Hochhorst? Ja, alles, ne? Irgendwie so.
Bei Gutwulf waren wir erst in Kapitel 18, also ist noch nicht so lange her. Aber auf dem Engelsturm waren wir noch nicht.
Mhm. Vielleicht wäre auch noch wert zu erwähnen, dass überall in Ostenarte im Moment ein ziemlicher Sturm aufkommt.
Ja, also im Norden ist es ja eher schneesturmmäßig, weil da ist ja quasi immer noch überall Schnee. Hier scheint es zu gehen, aber zumindest was die Niederschläge betrifft. Aber ja, der Sturm zieht auf. Kein Wunder, es ist ja auch der Sturmkönig unterwegs.
Ja.
Und anscheinend genießt Elias hier oben mal etwas die Aussicht auf sein Königreich. Auch wenn es am Nachmittag schon früher dunkel wird. Also wir dürfen nicht vergessen, wir haben momentan Pi mal Daumen Anitool, was bei uns in etwa August entsprechen müsste.
Mhm.
Ist jetzt auch nicht unbedingt die Jahreszeit für Schnee und Stürme etc. Und Gutwulf stellt auch fest, dass so langsam die ganzen Pfähle und Galgen überquellen, weil jeder, der nicht so wirklich Elias Meinung ist, wird hingerichtet. Also freie Meinungsäußerung sieht anders aus.
Das hört sich schon sehr nach einem Tyrannen an, der da so herrscht, wie es ihm gefällt, weil er einfach die Macht hat und einfach, weil er es kann, ne?
Ja, und Elias stellt ja auch selber fest, es gibt außer ihm keine anderen Könige mehr. Wobei, da müsste ich ihm widersprechen, ich glaube, das könnten Utoku und der Sturmkönig anders sehen.
Ja. Also, ja, menschlichen König definitiv nicht. Und er hat ja jetzt auch die Hernestiri als Königreich nicht mehr vor der Haustür. Das sieht er ja wohl selber auch ein. Ich finde halt auch wieder in diesem Kapitel kommt es sehr gut zum Ausdruck, dass auch, also Gutwulf insistiert ja nach dem Motto, Prürates, der tut euch nicht gut und seht zu, dass ihr den loswerdet und hier und da. Und Elias hält sich aber auch sehr für sehr schlau, weil er meint, naja, Prürates meint, er kann mir Sachen vorenthalten. Ich glaube, die spielen da beide, also sowohl Prürates als auch Elias, spielen da beide ein falsches Spiel, wo da der eine hinter dem Rücken des anderen noch irgendwelche Dinge einstiehlt. So klingt das für mich jedenfalls. Und was hier jetzt auch ganz, ganz deutlich wird, finde ich, für mich jetzt so, ne? Dass Gutwulf halt sehr mit Elias hadert und damit, wie Elias sich auch verändert hat. Wobei Gutwulf dabei allerdings so, ich sage jetzt mal, clever ist, zu sagen, naja, ich tue jetzt erstmal das, was man mir sagt, zumindest vorläufig. Was fällt dir denn dazu so ein?
Wobei hadern tut Gutwulf ja schon länger mit Elias. Also er hatte immer wieder diese Anwandlungen, dass er weiß, dass er vorsichtig sein muss mit dem, was er sagt. Dass er öfters mal dran denkt, wie sein Freund früher war und dass er halt jetzt weniger sein Freund als halt wirklich nur noch sein König ist. Also, er sagt ja, was er allerdings offen sagt, ist, dass er Priorates jederzeit umbringen würde. Aber wo Elias ja selber sagt, es geht eigentlich nicht nur um Priorates. Es würde auch, glaube ich, jetzt in der Lage und der Situation auch nicht mehr so viel bringen.
Ja, aber dieses sich gegenseitig an die Gurgel wollen ist halt genau das, ein sich gegenseitig an die Gurgel wollen, weil Priorates ist wohl mit Gutwulf auch nicht besonders gut zufrieden, ne? Elias versuchte auch, die beiden so ein bisschen auf Distanz zu halten. Denn ja. Hier wird jetzt ganz deutlich, dass Priorates zu dem Zeitpunkt, wo wir jetzt in der Geschichte sind, noch in Nabban ist. Da kam gerade ein Brief, so nach dem Motto, die Verhandlungen mit dem Lektor laufen gut und Priorates wird in den nächsten Tagen zurückerwartet.
Definiere Verhandlungen.
Oh, ja, wie das ausgegangen ist, wissen wir, aber wir wissen natürlich nicht, wann Priorates diesen Brief geschrieben hat. Ob er ihn schon geschrieben hat, nachdem er da die ganze sankelanische Edonitis in Schutt und Asche gelegt hat oder ob er es zum Beispiel geschrieben hat, kurz nachdem er angekommen ist, das weißt du ja auch nicht.
Ja, das, ich denke aber fast eher mal kurz nachdem er angekommen ist, weil sonst hätte ja, wären ja auch irgendwelche anderen Nachrichten weitergeleitet worden, ist, dass Lektor Ranissin tot ist, etc. pp.
Vermutlich.
Ne? Also, ja. Und so lange war Priorates ja noch gar nicht da.
Nein, der ist dahin, der war ja gerade erst am Tag vorher gekommen, da erinnern wir uns ja dran. Und ist dann jetzt wahrscheinlich auch schon relativ zügig wieder zurück auf dem Weg zum Hochhorst. Denn was hier in diesem Kapitel auch das erste Mal vorkommt, ist ja, dass Priorates sich jetzt häuslich im Yeldin-Turm eingerichtet hat.
Das hat er aber doch schon länger, oder? Also ich glaube, also ich hatte den Eindruck, dass er schon von Anfang an sich im Yeldin-Turm eingerichtet hatte. Nur darf halt außer ihm keiner den Turm betreten. Also er hält den halt verschlossen.
Ach so, okay. Dann habe ich das irgendwie, ja. Dann war das so. Durchaus. Ich weiß es nicht genau, weil das Problem ist halt tatsächlich, das sind so Dinge, die sind mir so selbstverständlich. Wenn es denn dann vorkommt, dann denke ich, war das jetzt hier das erste Mal oder ist das schon mal wann anders erwähnt worden?
Nee, ich glaube, Priorates war von Anfang an im Yeldin-Turm, weil ich glaube auch gerade, als es diese eine Nacht, diesen Knall gab, wo alle wach geworden sind, da war er doch auch schon im Yeldin-Turm.
Gut. Ja, und Elias' Plan ist jetzt tatsächlich, der will Gutwulf halt losschicken, um Josua zu finden, beziehungsweise um Josua umzubringen. Das ist nämlich ganz klar ein Ziel, was Elias jetzt hat. Er will seinen Bruder tot sehen. Priorates hält da nichts von, genauso wenig wie Priorates was von Gutwulf hält und umgekehrt. Und das ist halt in dem Sinne ein ziemlich schlauer Schachzug von Elias, dass er diese beiden so ein bisschen auch auf räumlicher Distanz hält, damit die sich nicht gegenseitig an die Gurgel gehen.
Immerhin weiß Elias aus vertrauenswürdiger Quelle, dass sein Bruder noch lebt. Also gehe ich mal auch stark an, dass irgendwelche Nornen ihm davon berichtet haben. Das heißt, wir schicken jetzt eigentlich den guten Gutwulf auch noch Richtung Stein des Abschieds.
Moment. Ja, Nornen ist durchaus möglich. Ich kann mir aber durchaus auch ein anderes Szenario vorstellen. Ich kann mir auch durchaus vorstellen, dass Fikolmi da seine Finger im Spiel hat.
Denkst du?
Nein, ich kann es mir vorstellen. Zumindest. Fikolmi traue ich eigentlich alles zu.
Ja, aber ob er jetzt
Wir werden zu gegebener Zeit auf diesen Punkt zurückkommen. Eventuell unter Umständen. Vielleicht. Wer weiß.
Ich hätte jetzt erstmal die Nornen im Hinterkopf.
Ja, gut.
Weil er sowieso mit denen die ganze Zeit Kontakt hat. Und die ja auch versucht haben, im All der Orte Josua gefangen zu nehmen.
Okay. Ist durchaus ein Argument, lasse ich gelten.
Lassen wir das mal so stehen.
Wenn er auch unbedingt zurück will, also er, Elias, ist Miriamel, ne? Was allerdings, da hat er, glaube ich, die Rechnung nicht so ganz mit Miriamel gemacht, weil die ist ja im Moment ganz woanders unterwegs. Aber gut, Da sind seine Quellen anhand anscheinend doch nicht so vertrauenswürdig, dass die das so ganz genau wissen, wo die sich gerade rumtreibt. Denn wir erinnern uns, ja. Wo war Miriam jetzt nochmal?
Miriam ist auf einem Schiff. Die himmelt einen gewissen Grafen an.
Ja, genau. So viel zu dem Gespräch zwischen Gutwulf und Elias.
Kurzer Szenenwechsel, nicht weit weg, aber bei einer anderen Person.
Szenenwechsel finde ich gar nicht, aber Wechsel im wie sagt man? Im
Sichtweise.
POV, Point of View, Sichtweise, ja.
Sichtweise.
Sichtweise, ja, danke, Entschuldigung.
Ja, wir sind bei Rachel, unserem Drachen, die ganz zufällig und völlig versehentlich ihrem König hinterher spioniert.
Ja, ja, völlig zufällig.
Es war überhaupt keine Absicht.
Nein, aber sie hätte ja nun in dem Moment, wo sie gehört hat, dass der König von unten, also ne, Rachel hat irgendwie die zweite Etage im Grünengelturm inspiziert, weil es da halt ziemlich dreckig war. So, jetzt ist natürlich meine Frage erstmal, was macht Rachel da? Hat die nichts Besseres zu tun?
Ja,
aber anstatt dann einfach hinzugehen und zu sagen, ja, ich gehe jetzt die Treppe runter, komme dem König entgegen, mach meinen Knicks und verschwinde.
Das wäre dem wahrscheinlich ja. Nicht mehr aufgefallen.
Nö, überhaupt nicht. Für solche Leute hat er doch überhaupt nichts, also keinen Blick oder es interessiert ihn doch auch nicht.
Ja.
Ne? Ja. Stattdessen?
Ja, stattdessen versteckt sie sich irgendwo, wo sie dann doch lauschen kann, also in der Kammer des Glockenturms und schnappt dann doch die ein oder anderen Sätze auf, die Elias, glaube ich, vor sich hin flüstert. Also er erzählt irgendwas von dem Flüstern aus Nackiga, aus Lieder aus luftigen Höhen und Horchen auf den Ruf der Zeugen und dass der Tag des Handels auf dem Berggipfel nun bald kommen würde.
Mhm.
Was der Ruf des Zeugen ist, das wissen wir ja jetzt inzwischen.
Yay! Und Flüstern aus Nackiga können wir uns auch ganz gut erklären, ne?
Kommt auch irgendwo aus der Sturmspitze.
Ja.
Und ich überlege die ganze Zeit, hatten wir nicht auch schon mal irgendwas mit Lieder aus luftigen Höhen?
Ich hätte das jetzt auf die singende Harfe oder auf die atmende Harfe bezogen.
Das schon auch. Also es richtet sich alles irgendwo.
Lieder, so hatten wir nicht so mal einen Titel Lieder der Höhlen oder so ähnlich?
Ja, das meine ich ja.
Warte mal, ich guck mal gerade. Ach, warum mache ich die Seite eigentlich immer zu? Ich sollte sie doch einfach auflassen. Aber ich denke dann immer, dann komme ich gar nicht erst in Versuchung, irgendwo wild rumzuklicken, während du was erzählst. Ach du Scheiße, bist du noch da?
Ja, hier.
Okay, weil ich habe jetzt gerade meinen Computer gesperrt. Jetzt muss ich. Ich bin gerade so richtig schlau. Bin gerade so richtig im Destruction-Mode.
Wenn du dich wieder entsperrst, kann ich sie auch gleich vorlesen. Ich weiß es, ich habe schon gefunden. Kapitel 1. Die Musik der Höhen hatten wir.
Ja, guck, siehst du? Was war das denn? Was war denn da? Ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, ehrlich gesagt. Jedenfalls jetzt nicht so auf Anhieb. Hast du noch irgendwie was, worum es da ging?
Ich habe gerade zurückgeblättert. Was habe ich denn aufgeschrieben? Ah, da ging es aber mehr um die pfeifenden Winde auf dem Winterrock.
Naja, die sind aber immerhin schon mal in räumlicher Nähe zur
Sturmspitze.
Nackiga, ne? Also es ist die erste Folge von dieser Staffel. Da war halt, als wir noch in Yikanuk waren. Das ist gefühlt schon ewig her, ne? Dabei ist das noch gar nicht so lange her. Hm. Genau.
Nee.
Ja, aber da hatten wir die Lieder der Höhen oder Musik der Höhen. Mhm.
Also in Osten-Ahr-Zeit ist das nur ein Monat gewesen.
Ja, guck.
Aber zurück zu Rachel. Sie erzählt uns auch noch, was mit Jeremias passiert ist, weil das letzte Mal, als wir Rachel gesehen hatten, ist gerade Jeremias, der Wachszieherlehrling, aufgetaucht. Dem ging es ja nicht so gut. Den haben sie jetzt auf jeden Fall aus dem Hochhorst rausgeschmuggelt, als Kammerfrau verkleidet. So viel zu dem Thema, das Fußvolk schaut keiner so genau an.
Ja. Ne? Hm. Also das verkleidete Fußvolk schaut keiner so genau an, aber Jeremias wurde ja doch zumindest gesucht, ne? Weil der war ja bei Inch in der Schmiede.
Ja, aber sie haben halt nach einem Mann gesucht.
Ja, genau. Ne? Genau. Hast du gelesen, was, wir erfahren halt, dass Jeremias halt aus dem Hochhorst rausgeschmuggelt worden ist. Das ja. Hast du denn auch gelesen, was Rachel da sonst noch so in dieser Glockenstube findet? Hast du bestimmt gelesen, aber du möchtest jetzt, weiß nicht, ob du mit mir darüber reden möchtest.
Was meinst du, dass hier irgendjemand was ins Holz geritzt hat?
Jawohl, genau das meine ich.
Ja, Miriamel wird die Gute selber gewesen sein, weil Simon dachte ich jetzt nicht, dass es ist. Zu dem Schluss kommt auch Rachel. Dafür sind, glaube ich, ihr die Buchstaben zu ordentlich.
Warte, ich hab's mir markiert, ich fand das so niedlich. Moment. Selbst als Morgan es ihn bereits unterrichtete, pflegte Simons Handschrift über die Seiten zu torkeln, wie ein berauschter Käfer. Ich musste so lachen. Bei uns hat man zu Hause immer gesagt, wie ein Huhn auf, du krakelst wie ein Huhn auf Mist.
Wir brauchen heute noch ein paar Käferanalogien anscheinend.
Oh, ja, nee, oh, die nächsten sind nicht so nett. Das sind auch keine Analogien, aber ja, gut. Da kribbelt es mir schon im Magen, wenn ich da nur dran denke. Ja, genau. Also Miriamel selber wird es gewesen sein, weil die ja auch als Malachias verkleidet auch auf dem Hochhorst rumspioniert hat. Das haben wir ja dann zwischenzeitlich auch mal erfahren. Ne?
Ja, und unsere. Irgendjemand hat den schlafenden Drachen geweckt, aka Rachel, weil ja, das sie hegt Mordgedanken gegenüber Pyrates und hat jetzt, glaube ich, beschlossen, sie möchte jetzt irgendwie selber das Böse bekämpfen, weswegen sie ja auch ganz zufällig unabsichtlich ihrem König hinterher spioniert.
Ja, also ich vermute schon mal, dass das eher zufällig war, aber sie hat da, glaube ich, dann einfach die Gunst der Stunde genutzt, so würde ich das jetzt sehen. Ich glaube nicht, dass sie das wirklich absichtlich gemacht hat.
Teils, teils. In dem Moment vielleicht schon, aber ich hatte auch das Gefühl, dass sie so langsam was unternehmen will.
Ja, das auf jeden Fall.
Dass sie das nicht mehr alles so geschehen lassen kann. Und sie scheint ja auch irgendeine Art Plan zu haben.
Möchtest du denn mal spekulieren, was das für ein Plan ist?
Noch habe ich keinen Plan.
Okay.
Nee, aber ich fand es ganz, ganz süß, dass sie so diesen im Kopf hat, so, warte mal, wo war's? Und dachte sie jetzt grimmig, wenn die Oberste der Kammerfrauen sah, dass irgendwo Unsauberkeit herrschte, war es ihre Pflicht und Schuldigkeit, dafür zu sorgen, dass dieser Schmutz beseitigt wurde. Mal gucken, wer oder was dieser Schmutz ist. Und wenn
Möchtest du denn, ja, dahingehend hattest du ja schon spekuliert. Du meinst, die hättest auf Pyrates abgesehen, ne?
ja, unter anderem. Also ich meine, Pyrates hat ihren heißgeliebten Simon umgebracht. Also von dem.
Denkt sie.
Denkt sie, ja.
Ja.
Also, der ist auf jeden Fall Staatsfeind Nummer eins.
Okay. Drachenfeind Nummer 1.
Genau.
Gut. Noch was zu Rachel?
Ja.
Außer dass meiner Meinung nach in diesem Teil jetzt das einzige Mal ist, dass wirklich von 1000 Stufen die Rede sein kann. Aber
Ja,
dazu
wobei.
kommen wir dann, da kommen wir dann am Ende nochmal dazu, weil du hast ja irgendwas gesagt, du wolltest philosophisch werden. Gucken wir gleich am Ende nochmal.
Also, zurück zu Bina, Big und Ludwig. Und Kantaka. Also, mal wieder sagen die Wurfknöchel Bienenbeak nicht das, was er sehen, hören, wissen will. Also, gefühlt lohnt sich's für ihn eh nicht, die Knöchel zu werfen. Er kriegt nie gute Nachrichten.
Naja, es sind schwere Zeiten, ne?
Und er muss es jetzt leider eingestehen: die Zeit, die es Ludwig ihm gegeben hat, die ist jetzt abgelaufen. Also, sie müssen sich jetzt dann doch auf dem Weg Richtung Stein des Abschieds machen.
Ja, 2 Nächte später. Letzten Endes ist Simon da anscheinend auch mit nichts weiter als dem Spiegel tatsächlich davongelaufen. Beziehungsweise das Pferd ist vielleicht auch zurückgelaufen, als Simon bewusstlos da lag, hat alles mitgenommen bis auf den Spiegel. Denn Beanabig und Sludig haben nicht nur Dorn, sondern auch den weißen Pfeil. Ja, eigentlich gibt es da nicht viel zu sagen. Es ist halt nur so nochmal ein Abstecher zu den beiden, so nach dem Motto, ja, bleibt uns jetzt nichts anderes übrig. Jetzt müssen wir uns doch zum Stein des Abschieds aufmachen, ne?
Ich habe es jetzt auch irgendwie nicht erwartet, dass sie Simon finden. Ich weiß nicht wieso, aber überrascht hat es mich jetzt nicht.
Okay. Ich habe gerade kürzlich, nein, nicht kürzlich, heute Morgen ein Buch zu Ende gelesen, bei dem es halt auch epische Fantasy, riesengroß, wer von euch Englisch liest, Ryan Cahill, The Bound and the Broken, absolute Empfehlung. Auch nochmal an dieser Stelle, ich verkünde es im Moment überall, wo mir irgendjemand vielleicht zuhört oder auch nicht. Jeder, der es wissen will und jeder, der es nicht wissen will, kriegt das zu hören. Da hatte ich eine Diskussion auch darüber, dass diese Analogie, die Ted damals gebracht hat, die Schafe aus dem Pferch lassen und dann alle wieder einsammeln und umgruppieren. Ich habe jetzt eigentlich gedacht, naja, dass wir schon wieder so in dieser Phase sind, dass wir die Schafe alle wieder zusammen nach Hause holen. Aber da macht Ted da dann noch eine Ausnahme und splittet die Gruppe nochmal auf, ne?
Ja, wie gesagt, irgendwie hat es nicht so ganz gepasst. Es hätte jetzt, glaube ich, auch nicht gepasst, wenn sie dann trotzdem zusammen weiter gegangen wären. Es kommt ja auch wieder jemand dazu. Also mal gucken, was uns da noch so erwartet.
Mhm.
Aber ich glaube, wir wechseln jetzt erstmal wieder zu Simon zurück, der Überraschung mal tatkräftig wird. Also das ist so, weil normalerweise ist er ja eher der Typ, der sich selber bemitleidet und der arme Kerl und keiner hört auf ihn und alle bestimmen über ihn.
Ja gut, aber die Phase kriegen wir ja nun auch noch, ne?
Ja, aber dieses Mal stellt er dann selber fest. Also wenn ich jetzt hier rumsitze und jammere, bringt mir das auch nicht viel. Also das überrascht mich. So kenne ich Simon ja gar nicht.
Naja, auch Simon wird erwachsener, sagen wir es mal so. Diese Bockigkeit hat er immer noch mal zwischendrin. Ich glaube, das gehört auch irgendwie zu seinem Charakter, dass er zwischendurch mal so Phasen hat, wo er halt wirklich einfach nur, bäh, ich will nicht und lasst mich alle in Ruhe. Aber ja, genau. Also, Simon wird wach, hat überhaupt kein Zeitgefühl, hat keine Ahnung, wie viel Zeit vergangen ist, seit er da gegen diesen Baum geprallt ist. Er hat ja in der Zwischenzeit relativ viel erlebt, weil er ja diese Vision mit Amarasu hatte. Wir erinnern uns. Er hat halt überhaupt keine Ahnung, wo er ist. Es schneit, es stürmt, es ist arschkalt. Simon hat Hunger. Ja, und Binabik und Sludik sind weg.
Immerhin versucht er sich an das zu erinnern, was Binabik ihm beigebracht hat. Wenn er denn mal zugehört hat. Weil Simon stellt selber fest, vielleicht hätte er das ein oder andere Mal mehr zuhören sollen.
Ja. Binabik hat ihm nämlich irgendwas von in Spiralen gehen erklärt. Ich kann das auch so grob nachvollziehen, so nach dem Motto, dann gehst du immer so in Spiralen um den Platz rum, wo du dich halt wiedergefunden hast, um zu gucken, ob du irgendwas findest, was dir bekannt vorkommt. Aber Simon sieht halt in dieser Zeit, die er jetzt da alleine im Wald verbringt, die relativ lange währt, Klammer auf, eine ganze Woche, das stelle man sich mal vor, dass seine Waldläuferkünste halt wirklich nicht unbedingt zu den Besten gehören, um nicht zu sagen, eigentlich gar nicht vorhanden sind. Ich glaube, er hätte sich sehr gefreut, wenn Aragorn um die Ecke gekommen wäre.
Ah, heute packen wir wieder die anderen Franchises aus.
Heute mache ich mal die Stichwortgeber. Yay!
Ja, leider können wir jetzt gerade akut mit keinem Aragorn dienen. Wir stapfen erstmal mit Simon noch eine Weile durch den Wald. Immerhin, seine Ideen, die er hat, sind ja nicht so verkehrt. Also er schafft es ja auch, sich irgendwelche Lager zu bauen, wo er sich mit dem Quanuk-Messer, das er ja immer noch hat, Zweige abschneidet, mit denen er sich zudecken kann und irgendwo einen behelfsmäßigen Windschutz baut, aus Schnee, so.
Also das finde ich gar nicht so unclever, weil, ich sag mal, was gibt's reichlich? Schnee, ne? Das in Anführungszeichen Problem ist halt einfach, es ist nicht absehbar, dass das besser wird, sonst hätte ich ja gesagt, dann buddel dich irgendwo ein und warte eine Woche, bis es Tauwetter gibt, aber das ist ja nicht zu erwarten. Und Simon schleppt sich da dann wirklich durch diesen Wald durch, immer so grob in Richtung Süden. Auch nach dem Motto, er muss sich bewegen, damit er irgendwie warm bleibt. Und nach Süden, weil er sagt, ich brauche auch einfach irgendein Ziel, damit ich irgendwas habe, was ich auch machen kann. Weil er ja dann nach relativ kurzer Zeit einsehen musste, dass er Binabik und Sludik nicht wiederfinden wird.
Ja, ja. Aber er weiß ja auch, dass dieser Abschiedsstein irgendwo im Süden liegen muss.
Ja, genau. Ja. Wobei er sich auch überhaupt nicht sicher ist, ob er da hinkommt, aber dann ist halt der Gedanke, ja, ich brauche aber ein Ziel, ich muss irgendwas tun, sonst werde ich hier wahnsinnig, weil das ist nämlich so seine andere Befürchtung, dass ihm das irgendwie vor die Füße fällt und dass er da den Verstand verliert.
Ja, ich kann mir das auch äußerst unangenehm vorstellen, weil es ist ja wirklich alles weiß, also kann er ja noch froh sein, dass er halbwegs die Richtung hinkriegt, weil ich glaube, wenn du immer nur alles um dich eintönig weiß ist und immer nur das Gleiche siehst und immer nur durch die Gegend stapfst, das ist glaub, schon unangenehm. Wundert es mich nicht, dass er irgendwelche Assoziationen hat mit von wegen, er wird wahnsinnig. Zu essen hat er ja auch nichts. Trinken kann ich mir vorstellen, das kriegst du noch irgendwie hin, dann musst du halt irgendwelchen Schnee schmelzen oder das wird schon halbwegs gehen, aber der Hunger ist das Problem. Er hat, glaube ich, auch irgendwann mal gesagt, noch mehr verirren kann er sich eh nicht. Das einzige Problem ist halt die Kälte und der Hunger. Er hat schon Glück. Er fängt ja an, irgendwelche Blüten zu essen, die er dann doch noch findet, die es anscheinend mal zwischendrin geschafft haben zu knospen. Und dann fängt er an, die Käfer zu fressen.
Ja, widerlich. Und dann diese Beschreibung, so bei dem ersten, den musste er gleich wieder ausspucken. Ich kann mir das förmlich vorstellen, wie es mir so im Magen krabbelt und mir wird postwendend, denke ich nur, Bonnet. Also ich mag Ted für seine anschauliche Schreibweise, aber in solchen Momenten finde ich es ganz, 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 ganz fürchterlich.
Ja. Oh. Ja. Wir dürfen dann auch noch Simon auf seiner Käferjagd begleiten.
Ja, ich fand zwischenzeitlich noch was sehr schön. Er hat ja dann auch immer wieder so Phasen, wo er mit sich selber hadert und das Ganze wird in Ted ja in epischer Breite ausgebreitet vor dem Lesenden, damit wir auch ja alle mitfühlen, wie fürchterlich kalt, hungrig, einsam und überhaupt bescheuert das da alles ist. Und Simon hatte auch so Phasen, wo er halt Angst hat, dass er verletzt, wahnsinnig wird und dass es alles ganz fürchterlich ist. Und es wäre doch so schön einfach, sich einfach hinzulegen und zu schlafen und dann war es das. Aber dann rappelt er sich auch wieder auf und auch da habe ich wieder so einen Satz mir rausgestrichen. Er griff nach seiner Verzweiflung und begann, sie zu glätten und zurückzudrängen, sie zu besänftigen wie ein verängstigtes Pferd. Und zieht sich dann halt so daran hoch, dass er mit einem Drachen gekämpft hat, dass er einen weißen Pfeil hat, dass er Dorn gefunden hat, dass es also alles schon irgendwo einen Sinn hat. Und letzten Endes klammert er sich dann halt an diesen Gedanken, ich will noch nicht sterben.
Dafür wäre er ja auch noch ein bisschen jung. Außerdem wäre das Buch zu Ende. Irgendwie. Das ist ja schon irgendwie die Hauptperson.
Ja, gut. Was aber niemanden daran hindert, trotzdem mal zu sterben. Ich meine...
Ja, schon. Also, aber wir haben hier kein George R. R. Martin Buch und das ist ja dann doch ein bisschen so aufgebaut, als wäre es Simons Heldenreise. Also glaube ich nicht, dass er vor dem vierten Band das Zeitliche segnet.
Okay, gut. Werden wir dann ja sehen. Aber jedenfalls zurück zu den Käfern.
Zur Käfer, ja.
Also der erste Käfer war nur noch ganz fürchterlich. Der zweite ging dann schon besser. Entgegen den Vorhersagen, die Rachel über diese Käfer gemacht hat, ist er auch nicht davon tot umgefallen.
Wie man hier sagen würde, der Hunger treibt's rein.
Ekel hält's unten, ja, genau.
Ach, ja.
Und dann treffen wir Simon wieder oder sind die ganze Zeit bei ihm. Und so in der typischen Art und Weise von Ted beschreibt er dann, wie Simon hinter einem Käfer herjagt, der nicht zu diesen etwas kleineren Schwarzen gehört, die rumkrabbeln, sondern ein etwas größerer Brauner. Und dieser Käfer lässt sich verdammt nochmal nicht so leicht fangen, weil dieser Käfer kann fliegen, was in Simons Augen so ein unwiderlegbarer Beweis dafür ist, dass dieser Käfer ein fürchterlicher Leckerbissen sein muss, weil er einfach schwieriger zu fangen ist. In dem Moment dreht sich mir schon alles um, wenn er nicht nur mit seinen Beinen da drin rumkrabbelt, sondern auch noch mit den Flügeln schlägt. Da wird mir ganz anders. Ich meine, Schmetterlinge im Bauch kennt man ja auch, aber die sind irgendwie angenehmer als Käferflügel. Boah. So, aber lange Rede, kurzer Sinn. Jetzt haben wir uns genug über irgendwelche Insekten unterhalten. Ich könnte auch zum Beispiel nie irgendwelche Grillen essen.
Solche Sachen überlasse ich lieber meinem Mann.
der wird mein Mann auch nicht anpacken, glaube ich. Glaube ich. Ich könnte ihn ja noch mal fragen. Ja.
Ja. Ich glaube, mein Mann würde das durchaus tun, aber na gut.
Nein, danke.
Lassen wir das. Auf jeden Fall hat er diesen Käfer in Visier und auf einmal kommt da so eine Stimme, die sagt, wozu brauchst du das?
Ich finde das jedes Mal erstaunlich und süß und niedlich und tatsächlich passt es auch so wunderbar zu der Person, die da jetzt das erste Mal auftaucht, weil das auch so, alleine schon dieser spöttische Unterton, der da drin mitschwingt, der passt so großartig zu dieser Figur. Aber ich will da jetzt nicht zu viel verraten. Erzähl du mal weiter. Ich komme sonst in Schwärmen.
Das heißt, ich soll dich lieber unterbrechen, bevor du irgendwas verrätst, was du nicht verraten darfst. Da ist noch eine Person. Also Simon macht sich, schaut sich um, sieht erstmal nichts. Könnte daran aber liegen, dass die Person den Umständen entsprechend gekleidet ist. Also in Weiß und mit Schnee und überhaupt. Im ersten Moment denkt Simon, Jiriki ist doch gekommen und hilft ihm. Aber das Gesicht ist dann doch ein etwas anderes. Und die Person ist eine Sitha und zwar Aditu. So, du darfst den ganzen Namen sagen, wenn du willst. Ich werde es nicht machen, so. Krieg das nicht hin.
Das haben wir vorhin schon erledigt, das hänge ich nachher hinten dran als Outtake. Das sind ja so schöne Sachen, das sind so Dinge, die dir so vor die Füße laufen, wo ich dann immer denke, ja, das Thema ist schon mal erledigt für diese Episode. Nein, aber ich kann es gerne nochmal sagen. Adi tu noe saunserai.
Ja, sehr schön hast du das gemacht.
Ja, danke.
Die Person hat jedenfalls, oder dieses Sita hat auch Lavendelhaar in dem gleichen Farbton, wie Jiriki das hat. Was schaut mich so verwirrt an? Ja. Das Gesicht mit den goldenen Augen, umrahmt von einer Wolke blassen Lavendelhaars. Jirikis ganz persönliche, ungewöhnliche Farbe.
Ah, okay. Gut.
Was für mich auch gleich dann zu der Vermutung führte, wer auch immer das ist, sie muss mit Jiriki verwandt sein. Bestimmt hat er eine Schwester oder so. Ich war mir nicht sicher, ob wir das vorher schon mal irgendwann erfahren haben.
Das weiß ich auch nicht. Aber damit lagst du natürlich goldrichtig, ne? Aditu ist die Schwester von Jiriki.
Und der hat sie geschickt?
Genau. Wegen des Spiegels.
Ich verstehe zwar noch nicht so ganz, warum Jiriki nicht einfach selber kommen konnte.
Vielleicht wait and see. What's up?
Okay, bleibt mir nichts anderes übrig. Auf jeden Fall scheint sie mir eine sehr sarkastische Person zu sein und ich liebe sowas, ja. Also sie fängt auch den Käfer für Simon und gibt ihn den.
Ja, ja, genau. Esst ihr sowas? Das ist neu. Ich finde es übrigens auch sehr erstaunlich, dass Simon auch fragt, wart ihr in meinen Träumen?
Also scheint er ja das Gesicht nicht so genau gesehen zu haben. Oder Jiriki und Aditu sehen ihrer Großmutter sehr ähnlich.
Urgroßmutter.
Urgroßmutter. Ich unterschlage immer diese eine Generation.
Ja, die eine Generation. Ligimea unterschlägst du immer. Ja, ich hab's begriffen. Macht ja nichts. Ja, wäre durchaus möglich. Ich kann es dir nicht sagen. Ich meine, ich kann mir das mit den Sithi-Gesichtern auch nur ganz schwer vorstellen. Die sind ja deutlich zeitloser als Gesichter von Menschen, weil sie halt auch deutlich älter werden. Aber eine gewisse Ähnlichkeit wird sicherlich vorhanden sein, denke ich mal. Von dessen wegen ist es auch relativ naheliegend. Aber Aditu sagt, nein, war sie nicht.
Wie gesagt, ich mag ihre Art, so dieses, oh, irgendwann wäre ich schon auf dich gestoßen, aber ihr Sterblichen seid gebrechliche Geschöpfe. Viel Brauchbares wäre wohl nicht mehr zu finden gewesen. Das ist so schön, das ist herrlich, ich mag sie. Ja, auf jeden Fall hat sie auch Simon was mitgebracht. Es gibt einen Leib Lembas. Wenn wir schon hier bei Herr der Ringe-Anspielungen sind.
Ja.
Ja, okay, aber sie hat Brot dabei.
Und Beeren. Macht ein Feuer. Und Beeren. Und überhaupt.
Es ja, war, glaube ich, trotz allem an der Zeit, dass irgendjemand Simon findet, bevor er irgendwie verhungert oder wahnsinnig wird.
Hm.
Ja, und auf jeden Fall hat Aditu den Auftrag, ihn zu holen und etwas Ungewöhnliches zu machen. Ihn nämlich nach Jaru Etinukai zu bringen.
Mhm. Nicht ungewöhnlich, sondern auch wenn so etwas niemals zuvor geschehen ist. Was ist denn da niemals zuvor geschehen?
Ich hätte jetzt mal drauf getippt, dass irgendwelche Menschen nach Jaru Etinukai gebracht werden.
Ja, genau so.
Die letzte verbliebene Sisi-Stadt.
Ja.
Aber Simon kommt natürlich freiwillig mit, solange es Feuer gibt. Durchgefroren, wie er ist. Als wenn er viel Wahl hätte.
Ja. Ich komme überall mit hin, wo es ein Feuer gibt. Genau.
Ja, damit sind wir mit dem Kapitel durch.
Nee, du musst noch über die 1000 Stufen philosophieren.
Ja, also mal ganz abgesehen davon, von diesen 1000 Stufen, die halt Rachel und alle anderen für den Engelsturm bewältigen müssen. Weiß nicht, vielleicht sind es ja auch noch diese 1000 Stufen der Weiterentwicklung, bis Rachel dazu kommt, sich gegen ihren König zu stellen, bis Simon dazu kommt, irgendwelche Käfer zu essen. Ja.
In dem Zusammenhang fällt mir halt auch auf, ja, gut, Wulf, wie entwickelt der sich denn dann? Also jetzt können wir ja wirklich philosophisch werden, weil in welche Richtung entwickelt sich gut Wulf denn? Es ist sicherlich auch eine Entwicklung in Sludic und Binabik. Erst langsam. Erst in die Tüte, dann sortieren und dann nochmal ganz langsam. Die sich da ja dann auch darüber im Klaren werden, dass sie halt nicht auf ewig nach Simon suchen können. Es geht einfach nicht.
Mhm. Ja, also haben wir definitiv verschiedene Stufen der Veränderung. Vielleicht auch das.
Ja, gut. Gut, lass ich gelten. Finde ich, gefällt mir.
Bei dem Kapiteltitel dachte ich eigentlich erst, wir landen irgendwann noch unterm Griansburg bei Eolair und Megwin. Weil die müssen ja auch wieder hoch. Das waren auch einige Stufen.
Ja, ich fand es aber schön, dass wir wieder bei meinem Freund den Grünengelturm sind. Ich finde immer sehr schön, wenn unser namensgebender Turm vorkommt.
Sonst noch irgendwelche Fragen?
Von meiner Seite nicht.
Von mir auch nicht.
Gut. Dann können wir Deckel drauf machen.
Ihr könnt uns kontaktieren über Instagram, Facebook und über die E-Mail-Adresse zgetpodcast@gmail.com. Dann bitte bei sämtlichen Nachrichten an die Spoilerwarnung denken. Ihr könnt aber auch sehr gerne auf unserem Discord-Server mit uns diskutieren. Die Einladungslinks dazu findet ihr in den Shownotes. Außerdem freuen wir uns über jegliche Bewertungen auf den Podcast-Plattformen eurer Wahl.
Großartig. Und ansonsten wünsche ich euch jetzt eine ziemlich coole Zeit. Wir hören uns voraussichtlich im April wieder. Also nee, nicht voraussichtlich. Spätestens irgendwann im April. Wir können euch noch nicht so ganz genau sagen, wann, weil das so ein paar andere Dinge dranhängen, die noch nicht so ganz feststehen. Und selbst wenn ich dann wieder da bin, müssen wir ja dann erstmal finden, dass wir wieder einen Termin machen können zum Aufnehmen. Ich sag's mal so, ich würde sagen, wir legen euch spätestens Ostern eine neue Episode ins Nest. Bis dahin.
Immerhin.
Ja, dann denke ich auch, aber ich wollte jetzt mal so einen groben Zeithorizont, ne, so. Auch über solche Dinge informieren wir euch dann übrigens zeitnah auf dem Discord-Server. Bis dahin, alles Liebe. Tschüss.
Bis bald. Ich mag Aditu.
Das wusste ich. Das wusste ich. Ich finde Aditu auch ziemlich cool. Sprich mir nach. Aditu Noe Saunzerei.
Mhm. Oh, jawohl, ja. Danke schon wieder.
Naja, Aditu. Wir können das mal üben mit Jau Etinukai. Das ist viel wichtiger. Aditu darfst du Aditu nennen. Den vollen Titel brauchen wir nicht.
Ja, ich glaube, Jau sehen. Ja, doch, kriege ich es auch nicht hin.
Ja, so viel dazu.
Zhao Etinukai. Doch, geht.
Ja. Oh. Gut.